Herzlich willkommen zur Senderei Spiritualität. Ein herzlicher Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon begrüßt sie Renate Mewes aus dem Studio in Balderschwang. In dieser Sendung geht es heute um ein kleines Summarium einer eucharistischen Spiritualität. Und dazu darf ich ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Herrn Pater Professor Dr. Michael Schneider von der Gesellschaft Jesu aus Frankfurt. Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott, Frau Mewes.
Professor Michael Schneider ist deutscher Jesuitenpater, seit 1991 Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft und Leiter des Instituts für Dogmen- und Liturgiegeschichte in Frankfurt. Wir freuen uns jetzt auf seinen Vortrag über eine Zusammenschau, ein kleines Summarium einer eucharistischen Spiritualität. Bitte schön.
Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, der Soziologe Alfred Lorenzer bemerkt angesichts der Forderung des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Liturgie künftig durchsichtig, perspicuos sein solle, an die Stelle der alten Kultur eines repräsentativen Symbolgefüges trat eine ad hoc erfundene Lehrveranstaltung. Zudem scheint die Forderung des Konzils zuweilen derart verstanden worden zu sein, dass um der Durchsichtigkeit willen manches in der Liturgie auf ein Minimum reduziert wurde. Doch die Notspendung der Sakramente bietet kein Musterbeispiel, handelt es sich doch bei ihr um eine liturgische Handlung, die auf ihren Zweck hin beschränkt ist. Aber eine derartige Ausrichtung auf einen bestimmten Zweck oder ein bestimmtes Ziel ist für die Liturgie keineswegs bestimmend und maßgebend. Wenn man die Feier der Eucharistie mit den geistlichen Übungen, den Exerzitien des Ignatius von Loyola vergleicht, fällt auf, dass in diesen alles bewusst ausgewogen und auf eine bestimmte Wirkung eingestellt ist. Jede Übung, jedes Gebet, ja selbst die Ruhestunden zielen auf die Wahl. Nicht so die Liturgie. Und es bleibt bezeichnend genug, dass die Liturgie in den geistlichen Übungen des Ignatius keine Stelle hat. Die Liturgie will bilden, nicht durch zielbewusst oder zweckbewusst geordnete erziehende Einwirkung, vielmehr schafft sie eine recht gebaute geistliche Umgebung, damit die Seele sich darin auslebe. So heißt es dann bei Romano Guardini: Es ist ein Unterschied, wie zwischen einer Palästra, in der jedes Gerät und jede Übung berechnet ist, und dem offenen Wald und Feld. Dort bewusste Ausbildung, hier Leben in der Natur, inneres Wachsen mit ihr und in ihr. Genau genommen kann die Liturgie schon deshalb keinen Zweck haben, weil sie ja eigentlich gar nicht um des Menschen, sondern um Gottes Willen da ist. Der Sinn der Liturgie ist der, dass die Seele vor Gott sei, sich vor ihm ausströme, dass sie in seinem Leben in der heiligen Welt göttlicher Wirklichkeiten, Wahrheiten, Geheimnisse und Zeichen lebe, und zwar ihr wahres, eigentliches, wirkliches Leben habe. Soweit Romano Guardini. Im dargelegten Sinn sollen im Folgenden einige Grunddaten der Liturgie als Vollzüge dieses Lebens im Glauben bedacht werden. Und wir haben ja schon einmal dieses Zitat von Alfred Lorenzer angeführt, dass eben die Liturgie ein präsentatives Symbolgefüge ist. Das heißt, kurz gesagt, in der Liturgie wird nicht so sehr des Abendmahls damals gedacht, sondern dass das Abendmahl damals heute Gegenwart ist. So definiert man ja auch das eucharistische Opfer. Es ist eine unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Aber es ist wirklich Gegenwart, nicht bloß Erinnerung und nicht bloß Gedächtnis. Aber was heißt es, wenn wir sagen, in der Eucharistie begegnen wir dem gegenwärtigen auferstandenen Herrn? Nach Hebräer 6,5 bedeutet die Teilnahme an den Mysterien ein Verkosten der Kräfte des zukünftigen Äons. Durch Teilnahme an den Mysterien wird dem Menschen offenbar, was er vorher so nicht kannte. Dies war die Absicht bereits der antiken Mysterien, aber erst die Mysterien Christi, wie Epheser 3,3 sagt, in den Sakramenten der Kirche machen den Menschen fähig, die Verbindung mit Gott zu erlangen. Die eucharistischen Mysterien begehen jenes Mysterium, das früheren Zeiten verborgen war, jetzt aber offenbar wurde, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Kolosser 1,27. Sehr fraglich muss es deshalb erscheinen, wenn im neuen Messbuch Mysterium zuweilen mit Mal übersetzt wird. Denn es könnte der Eindruck entstehen, in der Liturgie würde es nur um eine Erinnerung an das vergangene Abendmahl gehen. Nach Gotthold Ephraim Lessing ist es unmöglich, über den garstig breiten Graben zu gelangen, der uns von Christus trennt. 2000 Jahre trennen uns von ihm. Und Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt und bleibt unabänderlich an einen Moment, an einen bestimmten Ort und an eine bestimmte Zeit gebunden. Und wie soll man nach so vielen Jahren und Jahrhunderten noch in eine unmittelbare Beziehung zu ihm kommen? Ganz anders Søren Kierkegaard, der zu bedenken gibt, wörtliches Zitat, das einzige ethische Verhältnis, das man mit der Größe und folglich auch mit Christus haben kann, ist die Gleichzeitigkeit. Das Verhältnis mit einem Verstorbenen ist ein ästhetisches Verhältnis. Sein Leben ist für mich kein Ansporn mehr. Er urteilt nicht mehr über mein Leben, er gibt mir die Möglichkeit, höchstens ihn zu bewundern. Und er lässt mich auch in ganz anderen Kategorien leben. Er zwingt mich nicht dazu, ein entscheidendes Urteil zu fällen. Ganz anders in der Eucharistie. So wie Charles de Foucault sagt, wer die Eucharistie feiert, muss auf einem anderen Weg heimkehren, als er gekommen ist. Eben aufgrund der Begegnung mit dem gegenwärtigen Herrn. Nach Henri de Lubac hat das Zweite Vatikanische Konzil den Gedanken abstrakter Wahrheiten ersetzt durch den Gedanken einer in höchstem Maße konkreten Wahrheit, den Gedanken der Wahrheit in Person, die in der Geschichte erschienen ist, in der Geschichte und aus der Mitte der Geschichte heraus handelte, die gesamte Geschichte beherrschte. Diese Wahrheit in Person ist Jesus von Nazareth, die Fülle der Offenbarung. Und ihm begegnen wir in der Eucharistie. Das eigentlich Neue der christlichen Offenbarung liegt in dieser mit der Wahrheit in Person gesetzten Einheit zwischen Absolutheit und Geschichtlichkeit, zwischen Anspruch und Freiheit. Die Einheit dieser Dimensionen wird, wie Josef Ratzinger zeigt, dadurch möglich, dass die Konstitution de Verbum mit seiner für das gesamte Konzilsdenken charakteristischen christologischen Konzentration Wahrheit als ein Ereignis darstellt. Wahrheit ist nicht Vergangenheit. Wahrheit ist auch nicht etwas, an das wir erinnern, sondern Wahrheit ist das, dem wir begegnen, dem wir antworten müssen. Somit verwendet die Konstitution über die göttliche Offenbarung, ohne die Bedeutung der dogmatischen Formulierung auch nur im Mindesten anzutasten, eine Sprache, in der die Begriffe Wahrheit und Jesus Christus miteinander verschmelzen. Auch die Liturgiekonstitution bedient sich derselben Perspektive, wenn sie unter Nummer 2 auf die Eigenart der Kirche hinweist, die darin besteht, zugleich göttlich und menschlich zu sein, sichtbar und mit unsichtbaren Gütern ausgestattet, voll Eifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung, in der Welt zugegen und doch unterwegs. Die Konstitution Lumen Gentium bestimmt die Kirche als das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug, für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschen. Und sie legt somit den Grundstein für die vor allem im ersten Teil von Gaudium et Spes charakteristische anthropologische Sicht einer Pastoralekklesiologie, in der die Offenbarung betrachtet wird als etwas in der Vergangenheit Geschehenes, aber das im Glauben immer neu zu einem Ereignis hier und jetzt wird, auf das Gott und Mensch bleibend in einer aktuellen und unauflöslichen Beziehung zueinander stehen. Ich habe alle diese Texte aus dem Konzil angeführt, um noch einmal darauf hinzuweisen, Glaube ist für den Christen nicht Vergangenheit. Glaube ist für den Christen Gegenwart. Gegenwart gerade in den Sakramenten. Anders gesagt, Eucharistie ist nicht nur eine Erinnerung an ein Mahl, das er damals gestiftet hat, sondern jede Eucharistiefeier ist Begegnung unmittelbar mit dem Auferstandenen. Gegenüber den Zeremonien anderer Religionen, wie auch gegenüber mystischen und mythischen Erfahrungen, konkretisiert sich die monotheistische Revolution im Propheten. Während sich eine mystische Erfahrung in überzeitlichen Symbolen ausdrückt, ist der göttliche Anruf in der Heiligen Schrift datierbar im Hier und Jetzt und setzt Geschichte. Der Glaubende erfährt sich nicht mehr einem Kreislauf des Immergleichen unterworfen, er sieht sich in eine Geschichte gestellt, die für Neues offen bleibt, weil Gott unentwegt in ihr handelt. Während der Mystiker gegenüber seinen Mitmenschen ein erfahrener erster Hand ist, sind unter dem Anruf Gottes alle in derselben Lage. Jeder wird in gleicher Weise aufgefordert bzw. gerufen und jeder hat allein zu antworten. Das zeigt sich in der Liturgie zum Beispiel darin, dass es in der Liturgie einen Wechsel gibt vom liturgischen Wir zum liturgischen Ich. Wir feiern die Liturgie im Wir, lasset uns beten. Aber zum Schluss heißt es dann, Herr, ich bin nicht würdig. Denn der Empfang des Sakraments führt den Einzelnen zur Antwort in der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. So ist es auch in der Liturgie. In ihr geht es um keine mystische Erfahrung einiger Erwählter, sondern jeder hat Antwort zu geben auf den geschichtlich ergangenen Ruf Gottes. Er konfrontiert den Glaubenden mit einem Ereignis hier und jetzt, zu dem er hier und jetzt Stellung nehmen muss und mit seinem Leben beantworten muss. Und noch einmal erinnert an Charles de Foucault, wenn ich eine Messe nur gefeiert habe, habe ich eigentlich den Anspruch der Messe nicht verstanden. Ich habe einen schönen Ritus gefeiert, aber nur wenn in jeder Eucharistiefeier wirklich Begegnung und Antwort stattfinden, habe ich sie so gefeiert, wie Christus sie gestiftet hat. Das Ereignis, dem sich der Glaubende zu öffnen hat, führt ihn in eine Erfahrung, die über alle rein menschlichen Erfahrungen weit hinausgeht. Es wäre ein Missverständnis, den christlichen Glauben einzig von der menschlichen Erfahrungswirklichkeit her zu definieren. Die Norm der christlichen Erfahrung ist die Erfahrung, die Christus macht. Denn nicht ich will ja Gott erfahren. Es kann nur einer Gott erfahren, das ist Christus selbst. Christus ist das Objekt wie auch das Subjekt christlicher Glaubenserfahrung. Gehört es zu einem Propheten oder anderen Religionsgründer, dass er eine besondere Erfahrung des Göttlichen macht und sie anschließend in Worte fasst, so unterscheidet sich Christus gerade dadurch davon, dass er gewissermaßen nichts zu sagen hat. Er selbst ist, was er zu sagen hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Christus ist die Erfahrung Gottes. Und über diese Erfahrung gibt es keine andere Erfahrung hinaus. Und diese genuin christliche Erfahrung relativiert alle weiteren Erfahrungen, die nicht Christus zum Objekt und zum Subjekt haben. Anders gesagt, ein Christ will selbst nichts erfahren. Er sucht vielmehr Anteile zu erhalten an der Erfahrung Christi, der die einzig authentische Erfahrung Gottes ist. Wer aber Anteil bekommt an der Erfahrung Christi, erhält auch Anteil an der Wirklichkeit Christi. Auf dem Weg der Nachfolge wird der Glaubende selbst diese Erfahrung. Von hier aus erklärt es sich, dass der Christ auf seine eigene Erfahrung keinen besonderen und sonderlichen Wert legt. Er braucht selber nichts zu erfahren. Ist er doch hineingenommen in eine Erfahrung, die alle innerweltlichen Grenzen übersteigt. Gegenüber allen Erfahrungen, die sich ihm anbieten, ist unweigerlich mehr das, was ihm geschenkt ist, nämlich dem nachzufolgen und immer ähnlicher zu werden, der die einzige authentische Erfahrung des Vaters ist. So schreibt Paulus im Galaterbrief 2, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Der Glaubende ist also sich selbst enteignet. Und dies ist wesenseigentümlich für den Weg der christlichen Erfahrung. Die Trinität ist hier das Urbild dieser Erfahrung. Der Sohn ist die Erfahrung des Vaters. Und zwar, dass der Sohn derjenige ist, dessen Erfahrung der Vater macht, aber auch derjenige, der die Erfahrung des Vaters selber macht. Die Einheit dieser beiden Sinne ist der Heilige Geist. Durch den Sohn erkennt sich der Vater. Deshalb gibt er sich dem Sohn auch zum Erkennen hin. Der Vater gibt uns also keinen Ersatz seiner Gegenwart, sondern er fordert vielmehr von uns, ihn in seinem Sohn so zu erkennen, wie er sich selbst in ihm erkennt. Der Vater erkennt den Sohn nur deshalb, weil er sich ihm vollkommen hingibt. Und entsprechend kennt der Sohn den Vater nur, indem er mit ihm zusammen den Heiligen Geist hervorgehen lässt. Und dieses doppelte Erkennen im Sohn macht den Wesenszug der Liturgie aus. Und so können wir sagen, ist eigentlich die Liturgie die Erfahrung unseres Glaubens überhaupt. Denn in ihr erfahren wir das, was der Vater im Sohn erfährt, aber auch, dass der Sohn selber die Erfahrung des Vaters ist. Und in diese Erfahrung werden wir in der Liturgie hineingenommen. Eine solche Grundlegung christlicher Liturgie besagt, dass sie als Erfahrung im Glauben reine Gabe ist und als solche nicht gemacht, sondern von Gott geschenkt wird. Jede Erfahrung im Glauben wird gleichsam passiv empfangen. Und von einer Aktivität des Menschen kann nur insofern gesprochen werden, als er gemäß der Wirklichkeit zu leben hat, die seine Existenz ausmacht, nämlich Bild Gottes zu sein, das Christus in ihm erneuert. Die Gabe, die der Mensch im Glauben empfängt, bleibt ihm nämlich ja nicht äußerlich. Erfährt er sich doch in der Feier der Liturgie unmittelbar in das göttliche Drama der Heilsgeschichte hineingenommen. Das Grundverständnis der Offenbarung als Ereignis und Wahrheit in konkreter Person ist von entscheidender Bedeutung für unser Messverständnis. Und es ist von Bedeutung, wenn wir dem Einwand begegnen wollen, der dem Christentum und seinem Gottesdienstverständnis entgegengehalten wird, wenn man nämlich fragt, wie ist es überhaupt möglich, dass ein Ereignis der Vergangenheit für jeden Menschen und zu jeder Zeit gleichzeitig ist auf der ganzen Welt und in jedem Jahrhundert und dass der garstige, breite Graben von 2000 Jahren sozusagen übersprungen werden kann. Die Antwort auf diese Frage findet sich gerade in der Feier der Eucharistie, welche etwas Vergangenes heute als Gegenwart begeht. Und ich bin mir nicht immer sicher, ob die Gläubigen wirklich wissen, dass sie nun einem Ereignis begegnen und dass sie sich nicht nur eines Ereignisses erinnern. Gleiches zeigt sich auch im Amtsverständnis. der Bischof, steht der Liturgiefeier nicht vor, weil er die Kirche leitet, sondern er leitet die Kirche, weil er der Liturgiefeier vorsteht. Und Gleiches gilt auch für die Heilige Schrift, deren Auslegung in der Objektivität der Liturgie verankert ist. Zum Beispiel, wenn wir sagen, es gibt die Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium, aber sie wird aktuelle Gegenwart in den Tagen von Weihnachten. Seine Menschwerdung ist die Hochzeit mit uns Menschen. Da wird Liturgie zur Auslegung der Heiligen Schrift. Die sakramentale Logik besteht darin, dass alle Umstände und Verhältnisse menschlichen Daseins in die sakramentalen Formen eingehen, durch die der Auferstandene in der Liturgie uns anspricht, auf dass wir mit der Feier der Sakramente immer mehr Sohn im Sohne werden bzw. sind. Christus hat ja die Kirche gegründet, auf dass die Logik der Menschwerdung in der Zeit und der Geschichte fortdauert, sagt er doch in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So heißt eben Himmelfahrt nicht weggehen, sondern ein neues Kommen des Auferstandenen, es recht seit Pfingsten. Wäre der auferstandene Herr fortgegangen und für uns heute keine erreichbare, lebendige und persönliche Wirklichkeit, könnte die Feier der Eucharistie zu einem Vorwand werden, gezielt eingesetzt oder bloß zufällig, auf jeden Fall und in jedem Fall austauschbar. Das also ist die große Frage, die den Christen im Glauben Tag für Tag herausfordert. Sie betrifft das Herz seiner Freiheit. Ob er sich nämlich Christus und seiner Gegenwärtigkeit gleichgestalten lassen will. Die Wahrheit des Mysteriums der Menschwerdung lautet, Gott ist Mensch geworden, dem man nachfolgen kann, mit dem man essen und trinken kann, mit dem man Beziehungen knüpft und mit dem man sich dem Bösen und dem Tod stellen kann. Ja, er ist ein Mensch, mit dem man das Leben lernen darf. Damit befinden wir uns jenseits eines diffusen Spiritualismus, der heute zuweilen die Oberhand zu gewinnen scheint. Und dann sieht es zuweilen aus, dass wir in der Messe nur noch uns selber feiern. Als systematisches und kritisches Nachdenken über die Glaubenserfahrung geht es in der Theologie des eucharistischen Geheimnisses vor allen Dingen um den Nachweis, dass die Eucharistie mit keiner magischen Praxis zu verwechseln ist. Die Eucharistie folgt wirklich der Logik der Menschwerdung, indem sie uns Jesus Christus leibhaft anverwandelt und sichtbar versammelt, um uns immer mehr zu einer Kirche, zu seiner Kirche werden lassen. Die Eucharistie zum Thema machen ist in gewisser Weise auch die Bewährungsprobe aller Theologie. Insofern sie mehr ist als eine interessante bzw. abstrakte Reflexion von Glaubensweiterheiten, denn im Nachdenken über das Geheimnis der Eucharistie sieht sich der Theologe mit dem Anspruch des gegenwärtigen auferstandenen Herrn konfrontiert, über den man weniger reflektieren und reden kann, als dass man ihm nachfolgen muss. So können wir sagen, ist die Eucharistie Tag für Tag gefeiert, eine ständige Herausforderung. Sie kann man nie nur feiern, sie kann man nie nur zelebrieren, ihr kann man nur antworten. So bedeutet die Feier der Eucharistie eine ständige Herausforderung. Bedenkt sie doch jenes Mysterium Fidei, jenes Geheimnis des Glaubens, welches ein Mysterium Tremendum, ein erschütterndes Geheimnis ist, das uns zum eucharistischen Staunen führt, wie es Papst Johannes Paul II. Einmal bezeichnet hat. Schon Augustinus und viele andere lateinische Väter mit ihm warnen, wenn du ihn begreifst, dann ist es nicht Gott. Wenn man glaubt, ihn begriffen zu haben und ihn im Denken erfasst haben zu wollen, dann ist es nicht Gott, den man begriffen zu haben meint. Und gleiches dürfen wir vom göttlichen Geheimnis sagen, das wir in der Eucharistie begehen. Es ist in der Tat ein Geheimnis, das wir nie begreifen können, sondern vor dem wir immer stehen, wie Johannes Paul II. Sagt, in einem eucharistischen Staunen. Aber was heißt nun dieses eucharistische Staunen? Ist es dann ein Verstummen? Als das dunkelste und zugleich konkreteste Geheimnis des Glaubens wird die Eucharistie nie erklärt werden, denn sie will empfangen werden. Wer sich anmaßt, das eucharistische Mysterium zu verstehen, ehe es empfangen hat, würde damit nur seine Unfähigkeit offenbaren, es anzunehmen. Unter Mysterium versteht Paulus den Heilsplan des Dreieinen Gottes und seiner innertrinitarischen Liebe, wie sie im Passiam Mysterium offenbar wurde. Das eucharistische Geheimnis, so sagt Johannes Paul II., beschränkt sich nicht auf die Vergangenheit. Denn alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil, steht somit über allen Zeiten und wird in ihnen gegenwärtig. Das heißt, ein Ereignis kann nur durch ein anderes Ereignis erkannt und gegenwärtig werden. Sonst ist ein Ereignis nur Vergangenheit. Wenn aber ein Ereignis in einem neuen Ereignis Gegenwart wird, ist es aktuell und erhebt den Anspruch, Ort der Wahrheit eines ursprünglichen Ereignisses zu sein. Und genau das ist ja in der Eucharistie. Wir erinnern uns nicht, sondern ein vergangenes Ereignis wird in einem neuen Ereignis Gegenwart. Ansonsten bliebe das ursprüngliche Ereignis vergangen, damals, reine Erinnerung. Und noch einmal Johannes Paul II. Jedes Mal, wenn sich der Sohn Gottes in der Armut der sakramentalen Zeichen vom Brot und Wein uns zeigt, wird der Keim jener neuen Geschichte in die Welt gelegt. Zugleich befreit dieses Ereignis gerade durch seine je neue Gegenwärtigsetzung im Ritus von aller Magie als bloße Kopie eines Ereignisses und auch von allem Götzendienst mit Besitzanspruch vielleicht auf das Ereignis. Stattdessen erhebt das eucharistische Ereignis den Anspruch, die ganze Realität zu erklären. So können wir sagen, in der Tat, es gibt keinen größeren Realismus als den des Christentums. Zusammenfassend können wir sagen, um die völlige Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott zu erreichen, die hier auf Erden, nämlich in der Kirche, beginnt und sich auf das ewige Leben ausdehnt, müssen wir uns der Logik der Menschwerdung öffnen. Gottes Wort ist der Sohn, also die lebendige Person und Wahrheit Jesu Christi, und zwar als Ereignis, nicht als Idee. Vor diesem Hintergrund sind Lehre, Askese und Moral notwendige, weil grundlegende Bestandteile der christlichen Erfahrung. Vorausgesetzt, sie werden aufgrund dieses Ereignisses angenommen, auch wenn sie selbst das Ereignis nicht herbeiführen. Mit anderen Worten, Gott ist kein Ergebnis unseres Nachdenkens. Er ist nicht der Gipfel unserer asketischen Übungen. Er ist nicht das Gute, das wir vollbringen. Lehre, Askese und Moral wurzeln vielmehr in dem Glauben, mit dem wir im Sakrament das ganz und gar ungeschuldete, geschenkte Ereignis der Menschwerdung des göttlichen Wortes annehmen. Alles erklärt sich so aus diesem Ereignis, das uns in der Eucharistie als Geschenk mitgeteilt ist und jenen Glauben verlangt, dem die Taufe objektiven und die Eucharistie dauerhaften Charakter verleiht, was sich dann in den Vollzügen von Theologie, Askese und Moral zeigt. So feiert die Liturgie das Hereinbrechen dieses einen Ereignisses und durch die Objektivität des Ritus unterbricht die Eucharistie den unerbittlich trägen Kuss, den die Zeit immer wieder einzuschlagen scheint. So feiern wir Tag für Tag die Eucharistie, aber nicht, weil die Zeit uns sozusagen totschlägt, sondern weil Zeit Tag für Tag sich erneuert in diesem einen Geheimnis. Die Liturgie lässt Gott in den Augenblick, in den Kairos unseres Lebens einbrechen und zwingt dazu, dass wir ihm in unserem Leben Raum geben, damit wir uns in sein Handeln an uns hineinziehen lassen. Und nur in ihm wird alles Mühen der Intelligenz, der Askese und der Moral gelingen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so ist das Christentum wirklich ein Ereignis, nicht nur ein Buch und nicht nur ein Wort und nicht nur eine Predigt, sondern Christentum wird je neu aktuelle Gegenwart. Das Christentum ist keine Buchreligion, wie es der Islam ist, sondern eine Religion des sich im Leib verkürzenden Wortes, wie es Origenes zum Ausdruck gebracht hat. Gott hat in der Tat seine unendliche Größe und Weite in den Buchstaben der Heiligen Schrift gleichsam hineinverkürzt, um in ihr uns leibhaft entgegenzutreten. Hier spricht die kirchliche Tradition zutreffend vom Schriftkorpus. Die Schrift ist der Leib des Herrn. Und um den auferstandenen Herrn in der Heiligen Schrift zu begegnen, müssen wir, wie Origenes darlegt, sein Wort kauen, wobei er dieses Durchkauen der Heiligen Schriften mit Empfangen und Kauen des Leibes in der Eucharistie in Zusammenhang bringt. Das, was wir also als Wort Gottes haben, wird Gegenwart in der Eucharistie, wenn wir seinen Leib kauen. So haben wir nicht nur ein Buch, das wir lesen, sondern sozusagen ein Wort, das wir essen dürfen und in uns aufnehmen können. Hans-Urs von Balthasar zeigt in seinem Origenes-Kommentar, wie untrennbar das Wort Gottes mit der Eucharistie verbunden ist. Nach Origenes muss jedes Leben im Glauben durch die Lüge der Sinne hindurchgehen, um zum Geist des Buchstabens gelangen, wie auch der Geist des Wortes für uns nur durch die Lüge des Buchstabens erreichbar ist. So muss man ständig vom Buchstaben der Schrift weitergehen. Er selbst hat nur eine relative Bedeutung. Der tiefere Sinn des Buchstabens zeigt sich dann im Primat der Liebe. Und nur so ist es ja zu verstehen, dass Franziskus zum Schluss die Heilige Schrift verschenken kann, weil er selbst Heilige Schrift geworden ist, im Primat der Liebe. Eine solche Sicht der Heiligen Schrift sagt Wesentliches über den Ort der Heiligen Schrift und ihrer Auslegung in der Liturgie. Bei allen Mühen um eine zeitgemäße Schriftauslegung oder zeitgemäße Predigt und eine zeitgemäße Eucharistiegestaltung wird es immer dabei bleiben. In der Eucharistie wird uns nicht gegeben, was uns entspricht, sondern uns entspricht, was die Eucharistie uns gibt. Was uns aber in und mit der Eucharistie gegeben wird, entspricht uns zutiefst, als es uns vom Herrn gegeben ist, der das Beste für uns will. Und worin dies besteht, das beschreibt Charles Péguy mit einfachen, aber kraftvollen Worten. Er sagt, einer, der liebt, hängt von dem ab, den er liebt. Dadurch, dass Christus uns liebt, akzeptiert er, von uns, seinen Geliebten, abhängig zu sein. Er, der Unschuldige, lässt sich zur Sünde machen, obwohl wir selbst die Sünder sind und er ohne Sünde ist. Die Fußwaschung, beispiellose Geste der Selbsterniedrigung, scheint bei Johannes dem Bericht von der Einsetzung der Eucharistie zu ersetzen, womit er zeigt, worum es bei der Eucharistie als dem Sakrament seiner Liebe eigentlich geht. Er, Gottes Sohn, will uns in der Tat seiner selbstlosen Liebe zu Diensten sein. Und so können wir einen Schritt weitergehen, wenn wir sagen, Eucharistie ist Gegenwart des auferstandenen Herrn. Dann dürfen wir jetzt zweitens hinzufügen, Eucharistie ist Gegenwart der Liebe des auferstandenen Herrn. Paulus gibt die Überlieferung, die er selbst empfangen hat, getreulich wieder, wenn er sagt in 1. Korinther 11, Jesus der Herr nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Die ihm vom Vater anvertraute Sendung, die Jesus als Zeugnis seiner Liebe zu ihm annimmt, ist die endgültige Verwirklichung des Bundes und der Liebe zwischen Gott und seinem Volk. Wie das auserwählte und aus der ägyptischen Sklaverei befreite Volk in jenem befreienden Pascha die Wurzel seiner eigenen persönlichen gemeinschaftlichen Identität fand, so vollzieht sich im Opfer des Todes und der Auferstehung des Herrn in der Fülle der Zeiten der neue und endgültige Bund, den Gott mit allen Menschen eingeht. Sein Sohn ist das Lamm, das sich aus Liebe zu uns in den Tod gibt. So ist die Szene der Fußwaschung, wo Gott dem Menschen sozusagen die Füße wäscht, ein kraftvoller Ausdruck für den tiefsten Sinn und Dienst der Erlösung, den Jesus aus Liebe an allen Menschen, auch an mir, in jeder Eucharistie vollzieht. Die Gäste, an die Jesus der Herr seine ewige Nähe zum Menschen bindet, ist zugleich die einfachste, alltäglichste und vertrauteste Gäste des menschlichen Daseins. Es ist ein Mahl. Mit dieser einfachen Geste, nämlich eines Mahles, einer Geste, die so fester Bestandteil unseres Alltags ist, mit dieser Geste erinnert uns der Sohn Gottes an eine große Wahrheit. Die Vollendung des Menschen und meines eigenen Lebens hängt nicht von den Fähigkeiten und Berechnungen meiner selbst ab. Trotz des Hungers nach Leben ist der Mensch nicht in der Lage, ihn aus eigener Kraft zu stillen. Doch er kann ihn im Übermaß stillen, wenn er sich am Tisch des eucharistischen Mahles vom Geheimnis göttlicher Liebe beschenken lässt, wo Christus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Johannes 6. So haben wir eigentlich drei Aussagen bisher. Das eine, was wir in der Eucharistie feiern, wird Ereignis. Und dieses Ereignis ist das Ereignis seiner Liebe. Und das Ereignis seiner Liebe ist sein Dienst, der Dienst an mir, seine Fußwaschung. Es ist das Geheimnis seiner großen Hingabe. Gottes Liebe ruft unsere Liebe hervor und weckt sie. Ohne tägliche Hingabe unseres Lebens würde dem christlichen Leben und Zeugnis seine Sprengkraft fehlen. Ohne Selbsthingabe, er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, heißt es ja im dritten Hochgebet. Ohne Selbsthingabe bliebe alles bloß eine religiöse Auffassung und ein gut gemeintes Ideal. Auf jeden Fall könnte von einer geglückten Weitergabe des Glaubens keine Rede mehr sein. Die Selbsthingabe ist also die Voraussetzung für die Auferstehung. Das Kreuz lehrt und verlangt eines: So wie er sein Leben hingegeben hat, müssen auch wir unser Leben hingeben. Christ und vor allem Diener des Priesters Christi sein, heißt genau dies: sein Leben hinzugeben für die Seinen, für seine Herde, ja, das Leben hinzugeben für jeden Menschen dieser Welt, den er an sich ziehen will, für den er gestorben und auferstanden ist. Wer Christus nachfolgt, entdeckt von Tag zu Tag mehr, dass das große Geheimnis erfüllten Lebens genau in dieser Selbsthingabe besteht. Der Apostel Paulus weist uns darauf hin, welchen Preis Jesus Christus gezahlt hat, um jeden Menschen zu erlösen. Das heißt, um den Hunger und den Durst unserer Sehnsucht nach einem Leben in Fülle zu stillen. Im lebendigen Gedächtnis der Eucharistie ist uns nämlich eine Speise geschenkt, die den Geschmack unverlierbaren Lebens hat. Und der Geschmack unverlierbaren Lebens in der Eucharistie ist genau, dass wir sagen, Selbsthingabe, sie schenkt Leben. Paulus mahnt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1. Korinther 11, also diese Selbsthingabe des Herrn. Im Gedächtnis des Mahles, bei dem Brot und Wein in den hingegebenen Leib und sein vergossenes Blut verwandelt werden, bleiben Kreuz und Auferstehung für jeden Menschen zu jeder Zeit zugänglich, als Zeugnis für eine Liebe, die alles übersteigt. Der gegenwärtige Christus gibt sich in dieser Hingabe für unsere Pilgerschaft auf Erden als eine unverzichtbare Nahrung. So leben wir auf die Erfüllung dessen hin, was wir in der Eucharistie anfanghaft als Unterpfand erfahren dürfen. Die Eucharistie ist für uns, die wir auf dem Weg der irdischen Pilgerschaft sind, ein Viaticum, eine Wegzehrung, und zwar als Nahrung auf dem Weg zum Leben. Die alten Israeliten wurden auf ihrem Weg durch die Wüste auf die Probe gestellt. Du sollst, so heißt es in Deuteronomium 8, an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich während dieser 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du auf seine Gebote achtest oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und hat dich dann mit Manna gespeist, das du nicht kanntest und auch deine Väter nicht. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Durstig, ausgehungert und verzweifelt waren sie versucht, stehen zu bleiben und sogar ihre Freiheit zu verkaufen und in die ägyptische Sklaverei zurückzukehren. Auf dem Weg des neuen Gottesvolkes ist es die Eucharistie, welche die Kraft verleiht, den Platz, den der barmherzige Plan des Vaters seinem Volk zugedacht hat, nicht zu verlassen. Und gibt es so etwas Konkreteres als die Eucharistie? Denn wir sind in der Tat in der Eucharistie Tischgenossen des Herrn, Vertraute Gottes, wie es den Seinen zukommt. Und seine Verbindung zu uns wird immer tiefer, um auf ewig zu bestehen über den Tod hinaus. Außerhalb der Eucharistie gibt es kein christliches Leben. Deshalb ist die Heilige Messe die Mitte christlichen Lebens. Verehrte Hörerinnen und Hörer, und noch zum Schluss ein letzter Gedanke. Eucharistie als Dienst an der Einheit des Gottesvolkes. In 2. Korinther 5, 21 heißt es, er hat den, der keine Sünden kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Die Gegenüberstellung dieser beiden kraftvollen Bilder fällt sofort ins Auge. Auf der einen Seite abgrundtiefe Ungerechtigkeit. Der Sohn Gottes, der Heilige, der absolut Unschuldige, wird zur Sünde gemacht am Kreuz. Auf der anderen Seite für uns unverdiente Gnade, Hoffnung, Leben, Gerechtigkeit Gottes. Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Darin liegt der Grund für unser tägliches Flehen im Gebet als einfacher und grundlegender Zustimmung zum Gott, von dem alles im Leben abhängt. Die Kirche existiert, damit die Eucharistie all denen zur Wegzehrung werden kann, die in ihrer Not und Bedrängnis nach unverlierbarem Leben suchen. Durch diesen Dienst wird Kirche konkret, speziell in der Pfarre, in Verbänden, Gruppen und Bewegungen. Hier werden Christen, die identische Form der Liebe leben und bezeugen wollen, wie es der menschgewordene Sohn Gottes auf Erden getan hat. Und wer käme dabei auf den Gedanken, das von Jesus gelebte Gebot hätte seine Menschennatur in irgendeiner Weise beeinträchtigt? Aus der Einzigartigkeit und Unersetzlichkeit des einen Priesters folgt, dass der priesterliche Dienst nicht auf die Feier heiliger Riten reduziert werden kann. Der neue Gottesdienst, wie Paulus ihn definiert, besteht vor allem darin, sich selbst in Christus und durch den Heiligen Geist hinzugeben. Die Feier der Eucharistie erfordert wirklich die tägliche Hingabe des ganzen Lebens. Und diese Hingabe lernt der Priester, aber auch wir alle, in der Eucharistie, durch die wir Christus eingegliedert werden. Die Würde eines Priesters gründet nicht darin, dass er Hochwürden ist, sondern die Würde eines Priesters liegt in der Würde und Größe der Eucharistie, der er dient und die er zelebrieren darf. Priester gibt es in der katholischen Kirche nicht um ihrer selbst willen, ebenso wenig um der Zelebration frommer Riten willen. Die Eucharistie enthält vielmehr das Geheimnis einer neuen Menschheit, die Jesus der Welt ermöglicht und erschlossen hat. Wenn Jesus unter dem Kreuz seine Mutter dem Jünger und den Jünger seiner Mutter anvertraut, Johannes 19, dann sucht er eine neue Brüderlichkeit und neue Freundschaft. Nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren, Johannes 1,13. Ein Christ kann keinem mehr Feind sein. Jeder ist ihm kostbar und wesentlich, ja, notwendig. Die christliche Freundschaft erwächst aus der Erkenntnis oder besser aus der Anerkennung einer neuen Brüderlichkeit derer, die aus Gott geboren sind. Die christliche Freundschaft ist uns als Teilhabe an der ursprünglichen Verbindung geschenkt, in der alles im Leben seinen Bestand hat, nämlich als Echo der unergründlichen Freundschaft in der Dreifaltigkeit. So wird offenbar, dass das Verhältnis unter den Menschen in Wahrheit ein Verhältnis der Zusammengehörigkeit ist und dass jede Freundschaft in dem Staunen darüber besteht, nimmt sie doch in diesem Geschenk Gottes ihren Anfang. Während Philosophen lehren, dass das menschliche Zusammenleben auf dem Gesetz beruht, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf und einer dem anderen ein potenzieller Feind sein kann, offenbart Christus die Möglichkeit und die Realität einer neuen, unerschütterlichen Vertrautheit und Freundschaft unter den Menschen. Du bist für mich wesentlich, denn ein anderer hat dich in mein Leben hineingestellt. Deshalb bist du für mich notwendig. So das Bekenntnis eines Christen. Paulus drückt dies in den Worten aus: In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. So seid dankbar. Kolosser 3,15. Das sakramentale Zeichen der Communio, also der Gemeinschaft, als Ursache für die Einheit unter uns, kommt aus der gänzlich ungeschuldeten Initiative Christi. Seine Initiative und seine Liebe, nicht aber unsere Großzügigkeit und Korrektheit, ist der Anfang eines neuen Menschseins. Die Christen sind die Verlängerung der göttlichen Realität in die Geschichte. Der Weg dazu ist, wie wir gesehen haben, das Zeugnis der Eucharistie. Jesus hat unter den Menschen, die zu ihm gehören, ein neues Geflecht von neuen Beziehungen gesponnen, in denen seine Gegenwart zu einer überaus menschlichen und im Fleisch gelebten Erfahrung wird. In der Kirche ist Jesus Christus im Leib gegenwärtig. Hier kann man ihm im Leben einer menschlichen Gemeinschaft begegnen, und zwar aufgrund der Eucharistie, bei der wir seinen konsekrierten Leib und sein kostbares Blut empfangen. Seine sakramentale Gegenwart in jeder Eucharistie ist also das Mysterium unseres Glaubens. Wenn wir von der Kirche sprechen, können wir sogar sagen, dass das Zeichen existenziell mit dem Mysterium verschmilzt. In der Eucharistie begegnen wir heute dem Auferstandenen, der das lebendige Zeugnis seines Volkes sucht. Doch ontologisch gesprochen geht das Mysterium über das Zeichen hinaus und bleibt immer ein anderes als dieses. Denn wir lieben und wir lieben nicht das Zeichen als Zeichen. Daher lieben wir nicht schon die kirchliche Gemeinschaft als solche, vielleicht weil sie so perfekt oder so gut ist. Vielmehr lieben wir die Kirche und die kirchliche Gemeinschaft, weil sie uns in jenes Mysterium einführt, das allein den Durst unseres Herzens zu stillen vermag, da der Auferstandene in ihr gegenwärtig ist. Doch das glaubwürdigste Zeichen ist kein Ersatz für unsere eigene Entscheidung. So sucht das göttliche Mysterium jeden von uns, um sich mit ihm zu vereinigen, auf dass er für immer aus ihm lebe. Das Ereignis Christi in der Geschichte geschieht innerhalb des Geflechts von Beziehungen zwischen denjenigen, die von seiner Gegenwart berührt sind. Es gibt in der Tat eine tiefe Verbindung unter der Menschheit Jesu Christi und der Kirche. Die Kirche ist im existenziellen Sinn die Fortführung der Menschheit Christi in der Geschichte und wodurch Christus heute noch gegenwärtig ist, wie in der Eucharistie. Die Kirche verhält sich uns gegenüber, wie Jesus sich gegenüber Zachäus verhält, als er unter dem Maulbeerfeigenbaum stehen bleibt. Christus kann man nur vom geeigneten Ort aus sehen. Keiner würde versuchen, von einem Hotelzimmer aus das Panorama einer Stadt zu bewundern. Dazu muss man den richtigen Platz aussuchen. Die kirchliche Feier der Eucharistie ist ein solcher Ort, von dem aus wir Christus sehen können. Wenn man ihn nicht von hier aus betrachtet, sieht man ihn gar nicht und wird ihn nie wahrhaft kennenlernen. Die Kirche ist mithin der Ort, das Haus aus lebendigen Steinen, den ihr Herr erwählt hat, um den Menschen heute wie zu allen Zeiten die Möglichkeit zu geben, ihn zu sehen und ihm in der Eucharistie als dem Geheimnis seiner Liebe zu begegnen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind an das Ende unserer Überlegung gelangt. Wir haben gesehen, ausgehend vom Konzil, die Eucharistie soll perspicuus, durchsichtig sein. Aber durchsichtig nicht im äußeren Sinn, sondern dass durchsichtig ist, wofür sie steht. Und sie steht für die Wahrheit als Ereignis. Dass wir nicht nur ein Buch haben und nicht nur eine Überzeugung, sondern dass das, was wir glauben als Wahrheit, unter uns Ereignis wird. So ist jede Eucharistie wirklich das Ereignis eines vergangenen Ereignisses mit dem Anspruch, dass wir ihm antworten. Und so können wir aus keiner Eucharistie heimkehren, anders als wir gekommen sind. Wir müssen anders heimkehren, als wir gekommen sind. Das, was uns in der Eucharistie verändert, ist die Begegnung mit seiner Liebe, mit seiner Selbsthingabe. Diese Selbsthingabe des auferstandenen Herrn hat eine neue Menschheit begründet. In dieser neuen Menschheit sind alle einander Freund. Diese Freundschaft ist das tiefste Geheimnis der Kirche. Aber dieses Geheimnis der Kirche feiern wir in der Eucharistie. So ist die Eucharistie wirklich der wahre Ort, um Kirche lieben und sehen zu lernen. So wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, wieder ein tieferes Mitfeiern der Eucharistiefeier, dass sie immer tiefer das eigentliche Geheimnis unseres Glaubens erfahren nicht bloß begreifen oder erkennen, sondern wirklich erleben können. Und zwar so erleben, dass es ihr eigenes Leben erinnert. Und sobald es ihr Leben ändert, werden sie sich auf neue Weise in Pflicht genommen fühlen, in eine neue Freundschaft mit dem Menschen. Dazu wünsche ich Ihnen reichen Segen Gottes und die Gaben des Heiligen Geistes, dass sie Ihnen immer tiefer das Geheimnis unseres Glaubens erschließen kann.
Einen herzlichen Dank an Pater Professor Dr. Michael Schneider für den Vortrag über ein kleines Summarium einer eucharistischen Spiritualität. Wenn Sie diesen Vortrag gerne noch einmal nachhören oder verschenken möchten, dann gibt es wie immer die Möglichkeit, einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Oder schneller geht es noch, wenn Sie auf unsere Homepage gehen und unser Podcast-Angebot nutzen unter www.horeb.org. Pater Michael Schneider ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft und Leiter des Instituts für Dogmen und Liturgiegeschichte in Frankfurt. Dieses und andere Manuskripte können Sie nachlesen auf der Homepage www.kat.de/zentrum/index2.htm. Diese Webadresse finden Sie auch auf unserer Homepage im Infofeld im Tagesprogramm unter Sendereihe Spiritualität oder sie kann natürlich auch bei unserem Hörerservice erfragt werden. Ein Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Eucharistie ist Begegnung mit dem Auferstandenen. Das wünsche ich Ihnen und mir. Alles Gute, Ihre Renate Mewes.